Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast zum Wahljahr in Sachsen-Anhalt von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Mein Name ist Lena Bellon, ich bin Host bei 2,1 Millionen. Heute wollen wir uns über zentrale Zukunftsthemen unterhalten, und zwar über die Digitalisierung des Landes, über die Digitalisierung der Verwaltung, was Bürger erwartet, über IT-Sicherheit und Kryptowertpapiere. Klingt erstmal ganz schön viel, muss ich zum Glück nicht alleine machen. Zu Gast hier in Halle im Podcaststudio ist der Podcaster Marcel Roth. Er hat den MDR-Podcast You Are Fucked gestaltet, den Podcast Digital Leben, arbeitet als Dozent und Moderator und kennt sich bei Digitalisierung in Sachsen-Anhalt einfach wahnsinnig gut aus. Herzlich willkommen, Marcel.
Hi Lena, da hast du jetzt eine ganz große Treppe gebraucht, ob ich das jetzt einlösen kann, aber danke für die Einladung.
Ja, der Druck ist jetzt da, ich wollte ihn gleich zu Beginn erhöhen. Ja. Was wollen wir heute klären? Wir wollen vor allem mal mit der Frage einsteigen, warum hinkt Sachsen-Anhalt bei der Digitalisierung so hinterher? Wir sind ja ein Podcast für die Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter. Ich glaube, wenn es um Formulare ausdrucken, Termine geht, die man vor Ort machen muss, langsame Verfahren. Für viele fühlt sich Verwaltung in Sachsen-Anhalt nicht besonders digital an, ist unser Gefühl. Und gleichzeitig setzt das Land ja auf irgendwie Zukunftsprojekte wie Kryptowertpapiere. Da wollen wir später noch drüber sprechen. Wie passt das zusammen und warum hinkt Sachsen-Anhalt da so hinterher? Vielleicht können wir erstmal mit einer einfachen Frage starten. Wie weit ist Sachsen-Anhalt bei der Digitalisierung wirklich, aus deiner Sicht?
Das ist die einfache Frage.
Ja, wir steigern.
Dann würde ich erstmal zurückfragen, reden wir bei Digitalisierung über das, was wir in der Verwaltung sehen oder nicht sehen?
Genau, erstmal genau. Das, wo da, viele Menschen vielleicht mit relaten können.
Ja, ob sie das wollen, ob sie zum Beispiel zum Amt gehen wollen und wollen, dass das alles funktioniert, meinst du, ne? Ich habe beim Herkommen, dachte ich nämlich die ganze Zeit, sind wir denn wirklich so schlecht in Sachsen-Anhalt? Das weiß ich nicht. Also ich würde die Prämisse würde ich gar nicht so ohne weiteres unterschreiben. Weil das so, gerade wenn es um Verwaltung geht, total kompliziert ist und komplex ist. Ne? Du hast irgendwie das Land, du hast sozusagen Landkreise und du hast Kommunen und Gemeinden. Und je nachdem, wo du wohnst, kann das super laufen oder nicht. Ne? Also es gibt irgendwie Landkreise, der Landkreis Harz zum Beispiel, die haben zum Beispiel für all ihre 17.000 Schülerinnen und Schüler haben die alle Zugänge für Open-Source-Geräte zum Beispiel. Also das ist fantastisch, großartig. Und dann hast du zwei Beispiele, die noch gar nicht davon gehört haben, wo es vielleicht gar keine Endgeräte an Schulen gibt. Das wäre das eine. Ne? Und wenn du dann auf Landesebene guckst, du hast es angesprochen, gibt es ein Finanzministerium, das sagt, oh, wir machen jetzt Kryptowertpapiere. Können wir vielleicht nochmal darüber reden, warum das problematisch ist. Und auf der anderen Seite hast du ein Justizministerium, das es seit Jahren nicht hinkriegt, die elektronische Akte für die Justiz einzuführen. Und dann hast du ein Digitalministerium, wo du fragst, was machen die eigentlich, wenn doch die E-Akte also das ist alles total kompliziert, ne? Weil es Zuständigkeiten gibt, weil es verschiedene staatliche Ebenen gibt.
Deswegen wollen wir das ja heute auch ein bisschen aufdröseln. Genau, also du sagst, es hängt sehr stark von A, der Region ab und dem Bereich, wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist in Sachsen-Anhalt.
Genau. Ich glaube, worum wir uns ein bisschen mal trennen müssen, ist die Frage nach, wie ist eigentlich die Infrastruktur? Ich glaube, die ist mittlerweile ganz gut, also Breitband und Mobilfunk. Ich glaube, das funktioniert im Großen und Ganzen. Ich glaube, da müssen wir uns echt nicht mehr verstecken.
Wir wollen ja erstmal gucken, manche Dinge kommen ja mehr und weniger bei den Bürgern an. Es geht ja erstmal um das, wo Bürger Digitalisierung bemerken in ihrem Alltag. Kannst du so sagen, wo funktioniert es schon gut und wo nicht, jetzt für den normalen Mensch?
Ich sage, das Problem, was ich habe, ist ja, was ist denn Digitalisierung? Was meinen wir damit? Meinen wir damit, dass du Bescheid kriegst, wenn dein Personalausweis fertig ist?
Genau, sowas zum Beispiel, denn wenn es um gesundheitliche Themen geht, um verwalterische Themen, da wo eben bei vielen Bereichen, glaube ich, kriegen das viele so Bürger gar nicht mit, sondern erstmal so das, wo man im Alltag merkt, das geht jetzt schnell oder nicht oder da kann ich jetzt den Antrag online stellen oder nicht.
Auch da nochmal, hängt echt davon ab, was wir uns angucken. Wenn du guckst, wie schnell kriegst du einen Termin beim Amt online, das funktioniert sicherlich in einer Stadt besser als in der anderen Stadt oder in einer Kommune gehst du einfach hin und es funktioniert. Was wir jetzt Anfang des Jahres mal uns angeschaut haben, war so eine Geschichte über, wie kommen Menschen zum Beispiel zu ihrem Schwerbehindertenausweis beim Landesverwaltungsamt. Die müssen da teilweise 6, 9, 18 Monate darauf warten, bis das Amt überhaupt irgendwas entscheidet, weil da noch nichts digitalisiert richtig ist. Ne? Auf der anderen Seite Da lobt sich das Digitalministerium seit Jahren für. Die haben kurz nach dem Ukraine-Krieg so eine Energie, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn, so eine Energie, also 200 Euro, Einmalzahlung 200 Euro.de hieß diese Internetseite, wo Studierende 200 Euro bekommen haben, um ihre Energiekosten ersetzt zu bekommen oder sozusagen abgefedert zu bekommen. Mhm. Und das hat sozusagen bundesweit für die ganze Bundesrepublik das Digitalministerium Sachsen-Anhalt organisiert und aufgesetzt und irgendwie beauftragt und so. Und die fanden das gut, dass das läuft. Und das lief tatsächlich, also wenn man sich dahinter den Prozess anguckt, der da war, lief wirklich super. Also du hast sozusagen als Nutzer, hast du gesagt, hier, ich bin Student an der Hochschule, das ist meine Kontonummer. Und ein paar Tage später hast du die 200 Euro auf dem Konto. Also das ist wirklich Knaller, ne? Dass es da immer noch mal komische Sachen gibt. Also braucht man dann unbedingt die Bund-ID dafür, das haben sie dann geändert. Also es gab immer noch ein bisschen was zu kritteln, aber der sozusagen das Verständnis dafür, wie kriegen wir es hin, möglichst schnell 200 Euro an Studierende auszuzahlen, war super.
Also das war ein Beispiel, wo es gut funktioniert
hat. Wo es gut funktioniert hat, genau. Also wo man einmal kurz überlegt hat, wie setzt man den Prozess auf. Liegt aber natürlich daran, dass dieser Prozess vorher nicht existiert hat. Also man konnte wirklich irgendwie bei null anfangen und sagen, okay,
komplett neuen schaffen.
Und dann ist dann das digital machen und sagt, am Ende innerhalb wirklich von 2 Tagen hast du die Kohle auf dem Konto gehabt.
Mhm. Und gibt es genauso einen Bereich als Beispiel, wo man sagen kann, da hakt es total und da funktioniert es nicht? Vielleicht, weil es eben schon bestehende Prozesse gibt und die nicht richtig bearbeitet werden? Oder?
Darf ich ja mit dem Krypto-Wertpapier kommen jetzt?
Ja, mach mal.
Da geht es gar nicht so sehr um die Prozesse, sondern geht es eher um die Frage, ist das die richtige Technologie? Was das Finanzministerium ja gemacht hat, ist zu sagen, wir wollen Geld am Kapitalmarkt aufnehmen. Also wir wollen Schulden machen, bis zu 100 Millionen Euro. Dafür gibt es Anleihen, Staatsanleihen, die kannst du bei einer Bank kaufen normalerweise und kriegst dann x% Zinsen und Geld mehr dann hinterher. So, und was das Digitalministerium, das haben sie vor ein paar Jahren schon mal gemacht, gesagt hat, diese Anleihe geben wir mit Hilfe von der Technologie Blockchain heraus. Mhm. Hast du schon mal gehört?
Ist irgendwie
sowas
gehört, ja.
Im Zusammenhang haben mit Bitcoin, Kryptowährung, hast du das bestimmt schon mal gehört.
Bestimmt.
Da ist... Ja, hast du garantiert. Da ist nämlich die Grundlage für diesen ganzen Kram. Mhm. Ne? Also das sind sozusagen, ist auch egal. Am Ende ist es eine Datenbank. Es ist eine Datenbank, eine spezielle Datenbank, in der du sozusagen alles vermerken kannst, wem was gehört. So, und dann ist die Frage, warte mal, warum wollen die vom Finanzministerium jetzt eine Blockchain-Technologie nutzen, um letztendlich einen Kredit aufzunehmen oder eine Anleihe rauszugeben oder Geld zu bekommen?
Was da für dich jetzt der Fehler daran? Also wo sagst du, was funktioniert daran jetzt nicht gut?
Ich verstehe das nicht, warum sie überhaupt machen. Also es gibt ja Prozesse, es funktioniert ja jetzt schon. Das Finanzministerium sagt, mit so einer Blockchain-Technologie geht es schneller. Das Problem an der Blockchain-Technologie ist, die ist eigentlich dafür da, wenn man es mal plump sagt, Vertrauen digital herzustellen. Also die Gegenseiten, die kennen sich alle nicht, man weiß nicht, mit wem man es zu tun hat. Ich vertraue dem aber trotzdem, der kann mir ein Bitcoin zahlen, der kann mir ein Bitcoin zahlen. Wir schreiben das in die Blockchain. Dieses Vertrauen, da ist ein Land und da sind Banken, das gibt es ja sowieso. Die kennen sich auch alle. Die müssen auch nicht anonym sein. Also ich finde sozusagen, die Blockchain-Technologie macht für eine Staatsanleihe gar keinen Sinn.
Okay.
Dass man es darf und dass man es macht und dass man es ausprobiert, meinetwegen. Aber eigentlich ist das die falsche Technologie dafür. Weil es gibt auch andere Möglichkeiten, einfach sowas schneller, glaube ich, digital zu machen.
Jetzt haben wir hier gerade auch, oder du hast besser gesagt, ein bisschen mit Begriffen so um dich geworfen.
Bitte?
Ich glaube, viele kennen vielleicht auch nicht den Unterschied. Im allgemeinen Sprachgebrauch kennt man ja eher das Wort Kryptowährung.
Du hast jetzt immer von
Kryptowertpapieren gesprochen.
Genau.
Aber ich glaube, genau, der andere Begriff wird auch oft verwendet. Kannst du vielleicht als Experte jetzt kurz sagen, was der Unterschied ist und was man
sehr
betitelt
gern.
Oder auch nicht.
Sehr gern. Wir lassen einfach mal das Wort Krypto weg und fragen uns dann, was ist eine Währung und was ist ein Wertpapier? Mit einem Wertpapier kann ich nicht in den Supermarkt gehen und einkaufen. Mit einer Währung kann ich das machen. Also das Land gibt keine Währung raus, kann es gar nicht, darf es gar nicht. Also was, der Sachsen-Anhalt-Taler oder was soll das denn sein? Mhm. Also es ist sozusagen ein Wertpapier, wo man sagt, okay, ich sichere dir zu als Land Sachsen-Anhalt, ich gebe dir in 5 oder 10 Jahren von deinen 100 Euro, die du bei mir investiert hast, 120 zurück, meinetwegen.
Ja.
Das ist ein Wertpapier, genau. Das ist eine Aktienanleihe.
Und kannst du vielleicht nochmal sagen, wenn so die Basics nicht stimmen oder du denkst, es ist nicht so notwendig, warum will das Land trotzdem auf diese Methode setzen?
Als ich darüber berichtet habe, sagte mir einer, das ist ein PR-Gag, das klingt super. Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland ein Kryptowertpapier. Kannst du sagen, ja, und auch als einziges. Warum wohl? Also weiß ich jetzt ein bisschen überspitzt.
Also mehr Schein als Sein.
Nee, nochmal, man kann das ja machen. Ich verstehe nicht, warum. Also warum sozusagen eine Blockchain?
Also war auch so ein, als Symbol jetzt nicht für, wir sind innovativ und haben ein innovatives Projekt, meinst du das eher so symbolisch?
Also dass es eine Blockchain ist, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, man hätte eine andere Technologie finden können, wo man gesagt hat, das ist digital, damit kriegen wir schneller unsere Anleihen auf dem Markt, damit kriegen wir schneller sozusagen Geld in unsere Kassen, ohne diese ganze Blockchain-Magie oder Glitzer.
Ja.
Und das Schlimme ist ja, wenn ich mal ganz nochmal weit ausholen darf.
Kurz vielleicht.
Keine Zeit, ne? Blockchain kennen wir sozusagen aus dem Bereich Bitcoin, aus Kryptowährung. Wer benutzt Kryptowährungen? Woher kennst du das? Kommt das aus einem Bereich, wo du denkst, oh, das sind...
Von Männern, die sich in Podcasts darüber unterhalten.
Ja.
Oder daher kenne ich es.
Genau. Was macht das mit dir?
Eine Anti-Haltung.
Siehst du? Naja, das Lustige ist, wirklich, das Lustige ist, es kommt ja wirklich, diese ganze Blockchain-Nummer kommt wirklich eigentlich aus dem Gedanken heraus, wir vertrauen dem Staat nicht. Also der Gedanke, wir vertrauen dem Staat nicht und schaffen ein unabhängiges System, von staatlichen Behörden unabhängiges System, um Zahlungen abzuwickeln. Bumm, wir haben den Bitcoin, super. Wer findet das toll? Komische Männer in Podcasts. Und Cyberkriminelle, fantastisch, unabhängig vom Finanzminister irgendwie Geld zu machen. Ne?
Wir reden gleich noch über IT-Sicherheit. Okay. Du springst sehr gerne in den Themen.
Hängt alles zusammen.
Genau, weil alles auch zusammenhängt. Aber über die Sicherheit wollen wir am Ende nochmal sprechen. Mhm. Mich würde jetzt schon auch nochmal interessieren, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber ich glaube, dass viele, klar durch Corona gab es einen kleinen Schub, was Digitalisierung angeht, gerade an Schulen oder auch Homeoffice in Büros. Ich glaube, das war ein großer Schub. Dennoch ist ja das Gefühl, dass es eher langsam vorangeht. Würdest du das so bestätigen?
Ja, du siehst mich nicken. Und bei Schule auch, glaube ich, das total Verrückte ist, wir waren da wirklich schon weiter. Nicht nur im Sinne von digital, sondern auch im Sinne von, wie funktioniert Schule? Ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, die ich damals für einen großen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Sachsen-Anhalt gemacht habe. Da erzählte mir eine Lehrerin, du, Marcel, wir müssen Schule ganz neu denken. Da haben wir jetzt die Chance zu in Corona. Ne? Mhm. Wir können sagen, pass mal auf, ihr lest euch, also der Input von dem, was in Schule vermittelt wird, der findet zu Hause statt. Die Schülerinnen und Schüler lesen sozusagen ihre Texte zu Hause und besprechen das dann mit den Lehrern online. Also komplett andersrum. Die nannte das irgendwie Flipped Classroom. Also sozusagen die Hausaufgaben macht man eigentlich in der Schule und den Input holt man sich zu Hause in der Freizeit sozusagen als Aufgabe. Mhm. Total sinnvoll, aber davon sind wir total weit weg. Jetzt fangen wir an, okay, wir haben irgendwie Tools. Microsoft, ich war in der Schule in Hohenmölsen letztes Jahr mal. Die nutzen Teams, fantastisch. Ein Business-Tool in der Schule, super, was kann schon schief gehen?
Also, und also woran liegt es, dass es dann noch so entweder rückschrittlich oder langsam verläuft? Ist das ein Geldproblem, Personalproblem? Vieles, was du gesagt hast, klingt auch nach einem strukturellen Problem.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ich glaube, du brauchst Menschen, die mit Menschen reden, zum einen, ne? Also IT-Menschen in Verwaltungen. Oder lass mich mal andersrum anfangen. Was man, glaube ich, einmal verstehen muss, ist, Schule ist Teil von Verwaltung eigentlich.
Mhm. Also auch ein Verwaltungsproblem.
Auch ein Verwaltungsproblem? Ich glaube, man muss einmal sagen, wenn du eine Schule hast, sollte die eigentlich nicht IT-mäßig nicht Teil der Verwaltung sein, sonst muss was Eigenständiges sein. Da gibt es Beispiele, Landkreis Harz, habe ich gesagt, ganz viele Landkreise haben sozusagen ihre Verwaltungs-IT nicht mit der Schul-IT gleichgesetzt. Das muss man einmal verstehen, dass man als Schule sozusagen was ganz anderes machen kann. Auf der anderen Seite hast du bei Schule das Problem, Schülergeräte, die Geräte vom Sekretariat, die Drucker, die WLAN-Router, die Kabel im Raum, im Haus, das ist alles Kommune, das ist alles Schulträger.
Also unterschiedliche Instanzen, die.
Ja, und die Lehrer sind beim Land angestellt. Wo kriegen die ihre Geräte her? Vom Land.
Vom Land.
Was soll da schon schiefgehen? Also es ist unglaublich komplex, das ist mein ganzer Punkt die ganze Zeit. Wir machen Digitales genauso in den Strukturen, wie wir uns irgendwie über 500 Jahre sozusagen eingerichtet haben. Ich übertreibe, aber du weißt, was ich meine.
Also auch veraltete Strukturen vor allen Dingen noch. Ja.
Und dann hängt es von Einzelpersonen ab, sich dazu zu engagieren.
Aber ist es auch ein politisches Problem oder überwiegend ein Verwaltungsproblem?
Nein, ich glaube, politisch ist es erkannt. Ich glaube wirklich, dass es politisch erkannt ist, auch auf allen Ebenen. Dass man es nicht gewuppt kriegt, hängt dann, glaube ich, wirklich wieder mit dem Geld zusammen. Ja, so eine kleine Gemeinde, irgendwo auf dem Land, ich will es keine nennen, weil es auch keine Rolle spielt, die eine Grundschule hat. Ne? Und da sind, weiß ich nicht, 30 Schüler. 40 Schüler. Und die kriegen dann Geräte. Was für Geräte kriegen die? Keine Ahnung, wer entscheidet das? Der Lehrer? Oder der eine IT-Mensch in der Verwaltung, der für die ganze Kommune zuständig ist? Also das ist, ne?
Ja,
es hängt ohne Scheiß, es hängt echt, glaube ich, davon ab, in welchem Land du wohnst, in welchem Landkreis du wohnst, in welcher Gemeinde du wohnst, wie gut wirst du in der Schule auf das digitale Leben vorbereitet.
Ja, weil das wird sozusagen der Grundstein gelegt und alles andere, das Denken damit kommt ja dann später auch in andere Bereiche dann. Jetzt kommen wir schon zu deinem angedeuteten Thema, das du vorhin schon ansprechen wolltest, nämlich Sicherheit.
Ja.
Ich glaube, bei vielen oder vielleicht auch bei vor allem älteren Menschen gibt es immer auch so ein Grundmisstrauen, wenn es da um Sicherheit geht, bei Digitalität. Und ich habe mir vorhin mal einen Kommentar von dir angeguckt, da hast du geschrieben, wenn Bürger wüssten, wie fragil IT von Städten ist, hätten sie Angst. Und
ja.
Du hast ja auch passend zu dem Thema den Podcast Your Fuck gemacht über den Cyberangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2021. Der Podcast war erfolgreich. Vielleicht kannst du ja kurz erstmal nochmal über das Projekt und die Resonanz sprechen, bevor wir allgemein nochmal über IT-Sicherheit sprechen.
Gut, dass du die Jahreszahl nochmal gesagt hast. Ich hatte sie nämlich nicht mehr präsent. Genau, 2021 gab es im Juli diesen Angriff, nachdem da Cyberkriminelle eingedrungen sind in die IT der Landkreisverwaltung. Und es ging nichts mehr. Es ging wirklich nichts mehr. Und es ging eigentlich auch praktisch 2 Jahre lang kaum was. Es hat ganz lange gedauert, bis man dann wieder sozusagen an den Start gekommen ist. Und wir haben 2 Jahre später gesagt, Mensch, das müsste man eigentlich sich mal genauer anschauen. Wie ist das passiert? Wer steckt dahinter? Wer sind die Kriminellen, die da reingebrochen sind? Und wie groß ist das Problem eigentlich? Und das haben wir da gemacht. 6 Folgen. Und wir haben so ein bisschen uns angeschaut, irgendwie, wie sieht so eine Verwaltung aus, wenn plötzlich keine IT mehr geht? Und wie sieht die aus? Die sieht aus wie kopflose Hühner. Das ist auch, kann man denen auch gar nicht zum Vorwurf machen. Das ist einfach so. Das würde uns auch so gehen. Was passiert, wenn ich deinen Laptop nehme und dir aus dem Fenster werfe?
Ja, ich denke, dass manchmal, dass man aufgeschmissen ist, allein wenn der Akku mal leer ist, ne? Kommt genau, man nicht mehr genau. Heim, wenn man in einer fremden Stadt ist.
Genau, ganz genau. Also einmal mal im Kopf durchspielen, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwie 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, einen ganzen Tag lang oder eine Woche lang keine IT zur Verfügung habe. Das macht was mit dir, das macht was mit einer Organisation. Auf diesen Fall, glaube ich, nach wie vor sind Verwaltungen, Kommunen, Landkreise nicht vorbereitet.
Genau das hätte ich jetzt nämlich gefragt. Könnte es diese Art von Angriff auf einen Landkreis oder vielleicht eine Stadt auch heute so nochmal geben? Könnte das so nochmal passieren oder sind wir jetzt besser vorbereitet?
Also es kann immer passieren. Ob wir wirklich besser vorbereitet sind, weiß ich nicht, weil das ist so eine, hat mir mal jemand in der Recherche gesagt, so eine Katastrophendemenz. Das ist so ähnlich wie ein Hochwasser. Ne? Oh ja, wir bauen jetzt höher und alles ist schick. Naja, Moment mal, aber es könnte ja nochmal höher. Also man muss das regelmäßig üben, also man sollte das regelmäßig üben, um dann sozusagen zu verstehen, wie bereitet man sich vor, dass sozusagen permanent und auch immer mehr Cyberangriffe auch auf Verwaltung und IT-Systeme stattfinden. Das ist total klar und es wird auch so einen Fall wieder geben. Was das Land jetzt gemacht hat tatsächlich, oder die Landesregierung, beziehungsweise das Digitalministerium, die haben so eine Einrichtung jetzt gestartet, dass wenn eine Verwaltung betroffen ist, wenn eine Behörde betroffen ist, wenn ein Landkreis und Kommune betroffen ist, gibt es so eine kleine Ersthilfe vom Land, was das Land bezahlt. Das gab es in Bitterfeld auch. Die haben zugesprochen gekriegt 500.000 Euro für die erste Reaktion. Leider war das Geld nach ein paar Tagen weg und dann war auch die Firma weg, die da geholfen hat. Genau. Also da gibt es eine schöne Folge dazu. Mhm. Und ich glaube, was man auch ganz schlecht in so einem Fall, also was man nur konkret merkt, wenn so ein Fall konkret eintritt, ist, was denn eigentlich die Auswirkungen sind. Ne? Also was uns damals in der Recherche wirklich überrascht hat, dass, weil die IT nicht funktioniert, sind eine Handvoll Studierende der Hochschule Anhalt in ihren Heimatländern irgendwo hängen geblieben und kamen nicht wieder nach Deutschland zurück. Weil die irgendwelche Papiere von der Verwaltung bekommen haben, die sie nicht durch die Grenze wiedergebracht haben. Mhm. Und das kannst du eigentlich gar nicht durchspielen. Du kannst nicht
welche alle, Fälle es alle geben kann, diese ganzen nicht. Eventualitäten. Ne? Deswegen, du hast ja vorhin gesagt, man muss das üben. Wie übt man sowas?
Naja, genau. Also ich habe mal so eine Geschichte gemacht über eine Firma, die das geübt hat. Da kam dann von außen eine andere Firma, die sozusagen auf solche Szenarien vorbereitet ist. Und die sagen dann so, pass mal auf, ihr macht einfach mal euren Tagesjob und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Und dann kriegten die eine E-Mail, wo dann drin stand, Mensch, ich habe hier eine komische Rechnung von euch gekriegt, guckt euch das nochmal an. Hatte 0 Priorität bei denen, interessierte die überhaupt nicht, bis ich dann herausstellte, Moment mal, die Rechnung, die gab es gar nicht. Die hat irgendjemand im Namen dieses Unternehmens ausgestellt und waren fake sozusagen und war der Versuch bei den Kunden dieser Firma irgendwie Kohle abzugreifen. Was ich sagen will ist, du musst dir echt Zeit und Geld dafür nehmen, um sowas mal durchzuspielen. Und es reicht auch nicht. Es gibt so Katastrophenübungen, Lükhacks heißen die, wo das Land das auch macht. Aber da sitzen die alle, wie wir jetzt in einem Raum und sprechen mal durch. Was passiert denn jetzt bei Szenario A? Was passiert bei Szenario B? Ne? Mhm. Die fahren aber nicht raus und transportieren zum Beispiel einen LKW voll Laptops von A nach B. Mhm. Geht das? Ist da vielleicht gerade eine Straße gesperrt? Kriegen wir die wirklich hin? Haben wir den LKW überhaupt? Haben wir jemanden, der den LKW fährt? Also das, ich glaube, du musst es zumindest im Kopf mal einmal richtig durchspielen, aber es ist richtig konkret. Am Ende schaffst du es nicht.
Das kann ja auch beängstigend klingen, weil dann daraus schlussfolgere ich ja auch, dass unsere Systeme im Land auch oder auch in anderen Ländern nicht so wirklich sicher sind, oder?
Also das mit der Angst kann ich verstehen, aber das nutzt ja nichts. Du weißt auch, dass du auf der Straße überfahren kannst und gehst trotzdem über die Straße. Also insofern, dieses Argument würde ich nie gelten lassen, dass man irgendwie so ängstlich sein muss. Nee, muss ich trotzdem damit auseinandersetzen. Genauso wie wir uns damit auseinandersetzen müssen, was passiert im Zuge des Ukraine-Kriegs jetzt. Wenn die Drohnen hier fliegen und sowas. Ne? Das gehört einfach dazu. Was machen wir dagegen? Keine Ahnung, muss man was überlegen, muss man mal durchspielen. Ich finde das sozusagen, diese Zurückhaltung, Dinge durchzusprechen und Risiken anzusprechen, das finde ich schade, weil das eigentlich…
Meinst du, das bremst auch die Digitalisierung? Also, dass Menschen so eine Scheu durch eben solche Angriffe haben, so Cyberangriffe, Hackerangriffe.
Ja, aber das auch das hilft ja nicht. Ne? Was auch oft angeführt wird von wegen es bremst, ist das Stichwort Datenschutz, wo ich dann auch denke, nee, das musst du einfach von vornherein mitdenken. Also du musst Datenschutz mitdenken, du musst IT-Sicherheit von Anfang an mitdenken und dann kriegst du das auch einigermaßen hin, dass du eigentlich nie fertig bist, muss man aber auch wissen. Du bist auch nie mit der Digitalisierung durch. Das geht immer weiter.
Mhm. Und würdest du sagen, die größte digitale Bedrohung für ein Land wie Sachsen-Anhalt sind eben solche Hackerangriffe oder so gezielte Manipulation von Menschen durch KI, Desinformation und so weiter? Das kann ja auch viel anrichten.
Die größte Bedrohung ist vielleicht, dass der Strom ausfällt. Und dann
also keins von beidem.
Naja, also ich bin nicht so ein Freund zu sagen jetzt von Prioritäten, das ist alles irgendwie wichtig. Ne? Also du fragst mich, ist ein Cyberangriff wahrscheinlicher als Desinformation? Das ist beides gleich. Das Problem bei diesen Dingen ist ja, die Menschen, die das tun, also die Bösen, die Kriminellen, vielleicht irgendwie Staaten, die uns schaden wollen, die müssen ja nur einmal treffen, wie beim Fußball, ne? Die müssen nur einmal treffen und haben ein Tor. Wir müssen aber jedes Mal den Ball auffangen. Also das ist total, also als Bild total krass. Ne? Wir müssen immer alles dafür tun, dass es nicht passiert. Es wird aber trotzdem passieren. Dann haben die immer einen Erfolg. Die müssen aber, die können aus allen Rohren schießen, müssen aber nur einmal treffen, um uns hier zu...
Weil ganz verhindern kann man es
nicht. Nee, ganz verhindern kann man es nicht. Aber dann ist die Frage zu sagen, okay, was mache ich denn dann? Wie bereite ich mich darauf vor? Hast du zu Hause ein Radio, ein UKW-Radio, das mit Batterie betrieben wird? Hast du eine Taschenlampe zu Hause?
Nein, weil ich bin unter 30.
Ja, aber nochmal, das klingt so lächerlich. Ja, aber denkst du, ja, Moment, es schadet ja nichts, das zu Hause zu haben.
Das stimmt.
Hast du einen Akku zu Hause, wo du irgendwie dein Telefon mit aufladen kannst zur Not? Hast du sowas?
Wir sind aber ja auch ein politischer Podcast.
Darf ich einmal noch kurz, bevor wir nach vorne gucken?
Ja? Gucken wir nochmal nach hinten, ja?
Nee, gar nicht nur nach hinten sozusagen, weil wir über IT-Sicherheit gerade geredet haben. Sachsen-Anhalt hat oder will ein IT-Sicherheitsgesetz. Das hat die alte Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag schon geschrieben. Wir wollen ein IT-Sicherheitsgesetz, um bestimmte Standards für Verwaltungsbehörden schon festzulegen. Dieses Gesetz gibt es nicht.
Aber also, es gab jetzt einen Entwurf, oder?
Es gibt einen Entwurf, genau. Der ist, wir nehmen es jetzt kurz vorher auf, der könnte, wenn alles gut geht, noch im Juni verabschiedet werden. Muss man mal gucken, ob es passiert ist. Dieser Gesetzentwurf ist sehr weich. Gab es, so wie ich das verstanden habe, auch einen kleinen Disput zwischen dem Innenministerium und dem Digitalministerium, weil das Innenministerium bestimmte Dinge weniger geregelt haben wollte als das Digitalministerium. Also das muss man einfach mal wissen sozusagen, ne? Dass da ganz viel gesetzgeberisch auch noch im Argen liegt, weil das hätte, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon seit 2 Jahren hätte es dieses Gesetz geben müssen, weil es eine EU-Vorgabe ist. Andere Länder haben sowas.
Und ist es da nicht auch so, dass zum Beispiel Polizei und Gerichte von diesem Gesetz gar nicht betroffen wären? Und das sind ja eigentlich die vor allem viele und auch sensible Daten haben von uns Menschen.
Sollte man denken, dann müsste die doch besonders schützen und die müssten besondere Regularien haben.
Ja, aber würde auch dieses Gesetz, wenn es durchgeht, nicht?
Genau.
Wir wollen in die Parteien gucken, in die Wahlprogramme. Wie sehen da verschiedene Digitalstrategien aus?
Also ich war überrascht tatsächlich, dass dieses Thema deutlich mehr Raum da nimmt als in den Wahlen davor. Wirklich?
Was erstmal gut ist.
Auch bei allen Parteien. Soll ich hier so ein paar Sachen mal rauspieken, die ich spannend finde?
Genau. Oder vielleicht auch was besonders oft genannt wird oder was du noch vermisst.
Genau. Also du hast recht. Also was besonders oft genannt wird, ist ganz klassisch, wir wollen die Verwaltung digitalisieren. Überraschung. Ne? Heißt also, da muss noch viel passieren. Das ist bei allen so. Die sagen auch, ja, es geht mit KI. Ob das mit KI am Ende funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber zumindest ist es als Arbeitsbereich erkannt, da besser zu sein. Es gibt so ein bisschen Unterschiede darin, wenn KI ganz viel in der Verwaltung macht, braucht man eigentlich noch die Menschen. Was machen die Menschen dann? Und da gibt es eben Parteien, die sagen, naja, wenn die Menschen frei sind, können die ja mehr beraten. Auf der anderen Seite musst du wissen, in der Verwaltung in Sachsen-Anhalt gehen in den nächsten 10 Jahren 30% der Menschen Rente. Also da ist sowieso Druck da. Ne?
Ja.
Was ich bemerkenswert fand tatsächlich, ist immer mal sowas, wird häufig diskutiert, Informatik in der Schule als Pflichtfach. Es gibt 2 Parteien, die sowas fordern. Die AfD und die Grünen wollen Informatikunterricht an den Schulen durchsetzen. Bei den Grünen heißt das Informatik und Medienbildung, glaube ich. Das finde ich bemerkenswert. Finde ich auch gut, würde ich auch unterstützen. Informatik an der Schule schadet nie. Die FDP, wenn wir kurz bei Schule bleiben, hat sowas als einzigem Programm eine datengestützte Bildungssteuerung. Ganz interessant.
Klingt also nach was, wo man nicht direkt weiß, was es ist.
Ja, die wollen sozusagen auswerten. Die wollen immer alle Daten auswerten von Schülerinnen und Schülern. Wer steht gerade wo? Wie schlägt sich die Klasse? Wie schlägt sich die Schule? Rollst mit den Augen kann man komisch finden. In Hamburg gibt es sowas. Das ist super erfolgreich. Die können damit super genau gucken.
Aber mit welchem Ziel denn? Also was wäre das Ziel davon?
Das Ziel ist sozusagen ganz individuell die Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Ah ja, okay.
Also eigentlich kann man sagen, das ist eigentlich super. Ob ich das sozusagen unter Datenschutzgesichtspunkten gut finde, weiß ich noch nicht. Bin ich noch unentschieden. Aber das Ziel finde ich fantastisch und ich glaube, das kann man auch machen.
Gibt es in den Programmen auch was du so vermisst, wo du sagst, das müssten die Parteien mehr auf dem Schirm haben diesbezüglich?
Nee, also ich glaube, Verwaltungsdigitalisierung haben sie alle erkannt. Sie haben auch alle erkannt, dass wir sowas wie digitale Souveränität brauchen. Da gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen. Es muss alles regional von Firmen kommen oder es müssten zumindest europäische Alternativen sein für die Software, die wir da einsetzen. Das haben wirklich alle erkannt. Die AfD sagt zum Beispiel, Technologie, Digitalisierung wird dafür sorgen, dass sie weniger Einwanderung haben. Dass wir weniger Einwanderung haben. Also die glauben sozusagen, mit Technik kann man Menschen ersetzen. Menschen, das glaube ich nicht. Genau, das glaube ich nicht.
Technik, glaube ich auch nicht.
Technik allein, auch das muss man mal sagen, Technik allein löst auch gar kein Problem.
Braucht immer nur Menschen, die es programmieren, bedienen und so weiter.
Genau,
beobachten, prüfen.
Beim Stichwort IT-Sicherheit bin ich bei der CDU noch über was Spannendes gestolpert. Die fordern ein CERT, heißt es. Das ist so eine Abkürzung für Computer Emergency Response Team, also so eine schnelle Eingreiftruppe. Und da sagen die dann, sowas gibt es, was ich erzählt habe, für die Landkreise und Kommunen, gibt es vom Land. Und die CDU hätte gern, dass das auch für die Unternehmen gilt. Schreiben aber dazu, Verteidigung von Unternehmen vor Cyberangriffen. Nur ein Computer Emergency Response Team. Da steckt ja Response drin, also ne, eingreifen. Das ist dann also nicht Verteidigung, sondern es ist dann sozusagen Aufräumen nach dem Unfall. Ich glaube, da haben die das Konzept vom Computer Emergency Response Team nicht verstanden.
Ist aber also egal. Geht's aber nicht so um Prävention, sondern erst wenn es passiert ist, einzugreifen.
Genau. Rausfinden, was, wo es reingekommen sind, stopfen und so und wieder an den Start bringen. Also da kann die CDU nochmal nachgucken. Ich hab auch mal das durchschütteln lassen, so zahlenmäßig. Das finde ich auch ganz interessant tatsächlich.
Ja.
Also nach dem Stichwort KI gesucht, nach dem Stichwort digital gesucht und so. Und bei beiden ist zum Beispiel die Linke ziemlich weit vorn. Die haben allerdings auch das längste Wahlprogramm. Also das ist weniger aussagekräftig. Wenn man es dann wieder runterbricht auf pro Wort oder pro Seite, ne? Dann ist die CDU tatsächlich vorne. Also die CDU hatten tatsächlich an vielen Stellen sehr konkrete Vorstellungen von dem, was kann man digital machen. Ob man das gut findet, ist immer eine andere Sache. Ne? Die setzen sehr zum Beispiel auch drauf, digitale Lösungen für die Landwirtschaft zu machen. Gibt es ja auch schon, ne? Irgendwie so Geräte, hast du vielleicht auch schon gesehen, ne? Irgendwie die ganz GPS-gesteuert sozusagen den Dünger oder so ausbringen, ne? Spannend. Ja. Oder so Drohnen, die irgendwie was machen. Genau, das findet die CDU toll, finde ich auch toll. Wenn es um Technologie geht, finde ich das super. Und bei der Linken, das finde ich, das ist relativ klar, ne? Die setzen natürlich darauf, irgendwie der Mensch muss geschützt werden. Wir müssen bestimmte Dinge prüfen. Die sind komplett natürlich dagegen, dass die Polizei mehr Überwachung macht. Deutlicher Unterschied zur CDU, die sagten, nee, natürlich, wir müssen da auch irgendwie mit KI Verhalten analysieren und Videoschutz ausbreiten. Das sind so, ist mal so eine Bandbreite, weiß nicht, ob dir das
ja,
reicht.
Ja klar, also Digitalisierung betrifft ja viele Bereiche. Wenn euch die Wahlprogramme der Parteien interessieren, wir haben sowohl über die AfD, die CDU und die Linke auch schon extra Folgen gemacht. Da könnt ihr reinhören, da haben wir auch verschiedene Punkte in den Wahlprogrammen jeweils mal besprochen und aufgedröselt. Genau, wir wollen jetzt am Ende noch mal ein bisschen gucken, wie sich Digitalisierung auf Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt auswirkt. Was müsste passieren, damit sich etwas spürbar verändert, bestenfalls verbessert?
Ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht das entscheidende Problem. Also das Digitale ist nicht das entscheidende gerade in Sachsen-Anhalt. Also ich weiß, es ist ein bisschen komisch, dass ich das sage, aber das ist sozusagen, das ist wichtig, man muss das machen. Da wird auch gearbeitet, da wird auch über Legislaturperioden lang gearbeitet, weil du kriegst das nicht in 5 Jahren hin. Du kriegst die E-Akte jetzt irgendwie im Justizministerium nicht irgendwie bis zur Legislaturende hindurch. Aber es wird ja trotzdem lang gearbeitet. Die Menschen sind ja da, die das weitermachen. Ne? Das Digitalministerium sagt ja zum Beispiel die ganze Zeit, also man muss die Register sozusagen auflösen oder die Registertrennung auflösen. Der Gedanke dahinter ist immer, das sagen auch alle Parteien, hat auch schon Gerhard Schröder als Bundeskanzler gesagt, die Daten müssen laufen, nicht der Mensch. Ne? Das heißt, wenn du einmal sozusagen dem Amt was gemeldet hast, weiß das andere Amt davon auch schon was. Ne? Da heißt es immer, das ist der Datenschutz, der dagegen spricht. Nee, überhaupt nicht der Datenschutz, sondern man muss die Leute fragen, ist das okay für dich, dass wir sozusagen die Daten vom Finanzamt abrufen? So. Also das geht alles. Das muss man irgendwie nur lösen und technisch ermöglichen. Und daran wird, also da wird drüber nachgedacht und ich gehe davon aus, dass das sowas angenommen wird. Aber es gibt keinen großen Hebel, deswegen ist es ja auch so, ne? Es gibt keinen großen Hebel, bumm, ab morgen läuft es besser. Plötzlich ist Deutschland ein fantastisch digitalisiertes Land, das passiert nicht. Und ich habe ja auch schon gesagt, das ist immer, Digitalisierung hat auch nie ein Ende, es ist ja immer was Neues, was dazu kommt.
Jetzt hast du eigentlich schon unser kleines Ritual auch eingeleitet, als du meintest, dass Digitalisierung nicht das Wichtigste gerade ist im Land. Wir haben ein Ritual, vielleicht kennst du es schon aus unseren Podcast-Folgen, die du hoffentlich fleißig hörst.
Habe ich.
Und wir haben immer 3 Fragen an alle unsere Gesprächspartnerinnen und Partner. Die erste ist, was sind denn jetzt die entscheidenden Themen im Wahljahr für dich?
Ich glaube, die entscheidenden Themen im Wahljahr sind zum einen ganz klassisch Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, also Preise. Ich glaube, zum anderen aber auch sowas, hat irgendjemand von den Parteien, von den Politikerinnen und Politikern eine tolle Vision für dieses Land? wie soll denn Sachsen-Anhalt 2035 aussehen?
Also du wünschst dir eine Vision?
Na, ich wünsche mir irgendwie mal was Positives. Wir hören immer nur so Negatives. Das funktioniert nicht.
Positivität ist für dich entscheidend. Ja. Das war ja. Mhm. Zweite Frage, ist das eine Schicksalswahl?
Ich könnte sogar behaupten, es ist eine Schicksalswahl für Deutschland. Mit der Argumentation, die mir neulich so ein Politikwissenschaftler auf der Republika erzählt hat, mit der Argumentation sollte die vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Partei, die wir hier kennen und haben, den Ministerpräsidenten stellen, dann setzt die Themen und sorgt dafür, dass ganz Deutschland über diese Themen diskutiert. Warte mal, können wir die Schulpflicht abschaffen und sowas? Und da redet dann ganz Deutschland drüber. Insofern könnte man sagen, wenn man es übertreiben möchte, das ist sogar ein Schicksalsjahr für Deutschland. Aber ansonsten mag ich das Wort Schicksal tatsächlich auch nicht. Es ist halt einfach eine Wahl und man muss sich überlegen, wer soll denn hier Verantwortung übernehmen?
Dritte und letzte Frage, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Immer noch zwischen Brandenburg und Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen. Und politisch weiß ich wirklich nicht. Also weiß ich wirklich.
Großes Fragezeichen.
Ja, total. Man wünscht sich ja eine stabile Regierung, ne, die dann auch eine positive Version hat. Aber ob das passiert, keine Ahnung. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Ja, Marcel, ich danke dir, dass du heute unser Gast warst. Das war 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den abonniert oder uns weiterempfiehlt. Vielleicht denkt ihr jetzt so, meine beste Freundin oder mein liebster Arbeitskollege interessiert sich vielleicht auch für das Thema. Dann schickt das gerne weiter oder schreibt uns an podcast@volksstimme.de oder in die Kommentare bei Spotify und Apple, was euch interessiert. Wir lesen das und freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Das Team hinter dem Podcast sind 4 Hosts, Elisa Schulz, Jan Schumann, Max Hunger und ich. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff und Anne Holzki. Grafik Tobias Büttner.